und uns dein Wort diese Dinge über das Leben deines Sohnes offenbart und dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast, Jesus, dass wir es erkennen können, dass das nicht einfach nur ein Geschehen war vor 2000 Jahren, sondern dass es ein Geschehen ist, was heute für uns relevant ist und dass es für uns geschehen ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du Worte, die ich jetzt sprechen werde, lebendig machst und dass du sie zu einem Wort Gottes machst. Und ich bete, dass du Herzen vorbereitest und dass du diese Zeit, wo wir zusammen sind, segnest. Amen. Wir schauen auf die letzten 24 Stunden von Jesus, der Tag, der die Welt verändert hat. Das ist die Predigtreihe, mit der wir uns beschäftigen gerade. Und heute am Karfreitag denken wir in allen Kirchen rund um die Erde an diesen Freitag zurück im Glaubensbekenntnis. Der Tag, wo es im Glaubensbekenntnis heißt, ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und das Thema heute soll sein, vollbracht. Da hängt einer am Kreuz und er ruft am Ende vollbracht. Was ist vollbracht, möchte man da fragen, wenn man diese Geschichte nicht gut kennt. Vollbracht, ein Künstler, der kann ein wunderbares Werk vollbringen. Ein Meister kann sein Meisterstück anfertigen und dann ist es vollbracht. Etwas ganz Besonderes ausführen oder etwas zustande bringen, etwas zur Vollendung bringen. Das ist das, wenn jemand etwas vollbracht hat. Und das feiert man in der Regel. Aber da stirbt jemand wie ein Klumpen Fleisch am Kreuz. Und um ihn herum war vorher stundenlang Finsternis. Da hatten alle die Orientierung verloren. Alle, die drumherum standen, haben die Orientierung verloren. Keiner wusste mehr, was passiert hier. Wird der Mann doch noch im letzten Moment vom Kreuz runterkommen und die Römer verjagen? Und dann stirbt er wirklich. Absolute Orientierungslosigkeit. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin und ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Ich habe Halt gesucht und nicht gefunden. Kennt ihr das Gefühl absoluter Finsternis? Wenn man Angst hat? Mir geht das manchmal so, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich bin ja als Jugendpastor viel unterwegs gewesen, manchmal habe ich in Hotels geschlafen und werde ich nachts wach und dann ist alles dunkel und ich denke so, nee, jetzt muss ich da hinstehen, nee, das ist ja die falsche Seite und ich weiß gar nicht mehr, wo ich im Raum bin. Kennt ihr das? Absolute Finsternis. Oder wenn du als kleiner Junge im Laden gewesen bist und deine Mama verloren hast, dann ist es zwar um dich herum hell, aber es ist dunkel, du hast die Orientierung verloren, Mama ist weg. Könnt ihr euch das vorstellen? Und hier ruft dann jemand, Jesus, ich habe meinen Auftrag ausgeführt. Und das hat damals keiner verstanden. Das hat nur einer verstanden. Und den wollen wir uns nachher nochmal anschauen. Einer. Einer hat's geblickt. Einer hat Orientierung bekommen am Ende dieser Szene. Wir wissen natürlich heute schon, weil wir den Blick, das haben wir vorhin schon einige Male gehört, allein im Lied, im ersten Lied, wir wissen schon, dass Sonntag kommen wird. Heute ist Freitag. Aber der Sonntag, der wird kommen. Das haben wir im ersten Lied schon gesungen. Heute ist Freitag, aber wir wissen, dass der Sonntag kommen wird. Aber was ist in dem Moment, wo es um uns herum dunkel ist, wenn wir uns nicht mehr orientieren können? Wenn ich das Gefühl habe, ich bin verloren. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ich weiß nicht mehr, wie der nächste Schritt aussehen soll. Ich weiß nicht, auf was ich zusteuere. Und bei der Beantwortung dieser Frage soll der Text, der Bibeltext, uns helfen, der uns hoffentlich ins Staunen bringt und der uns Frieden gibt und uns wieder neue Orientierung gibt. Ich lese aus dem Markus-Evangelium einige Verse, habe nicht jetzt alle von Vers 24 bis 39, habe die ausgewählt, weil ich nur auf einige Akzente der Passionsgeschichte einen Blick werfen möchte. Vers 24. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten aus, wer was bekommen sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Nach unserer Zeitrechnung ist der Moment, wo Jesus ans Kreuz geschlagen worden ist, 9 Uhr morgens. Das ist die dritte Stunde. Dann geht es weiter, Vers 33. Es war die sechste Stunde, da bereitete sich eine im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. In der neunten Stunde schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hängt 3 Stunden am Kreuz und auf einmal um 12 Uhr senkt sich eine unerklärliche Finsternis über diese Szene. Es wird stockfinster. Und es dauert 3 Stunden und Jesus hängt am Kreuz und er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 3 Stunden Finsternis. Vers 37 geht es weiter, aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Teile. Ein römischer Hauptmann stand gegenüber vom Kreuz. Er sah genau, wie Jesus starb. Da sagte er, dieser Mensch war wirklich der Sohn Gottes. Eigentlich ist es helligter Tag, als Jesus hingerichtet wird. Mitten am Tag. Und dann fängt es an, dunkel zu werden. Unglaublich. Einige Leute haben versucht, das zu erklären, indem sie gesagt haben, ja, es war eine Sonnenfinsternis. Man sucht ja dann häufig nach natürlichen Erklärungen, eine Sonnenfinsternis. Aber bei Vollmond sind Sonnenfinsternisphasen nicht möglich und das jüdische Passafest wird immer an Vollmond gefeiert. Und außerdem dauern Sonnenfinsternisphasen in der Regel auch nicht so lange, das sind ein paar Minuten und dann ist es wieder vorbei. Einige haben versucht, das mit Sandstürmen zu erklären, die in Wüstengegend vorkommen, wo dann viel Staub aufgewirbelt wird durch den Wüstensand, dann die Sonne verfinstert. Aber das Passafest in Israel fällt in die feuchte Jahreszeit in Israel, sodass auch der Sandsturm als Erklärung ausfällt für diese Finsternis. Wir müssen wohl der Tatsache ins Auge schauen, es war einfach eine übernatürliche Finsternis. Und das hatte es in der Geschichte Israels schon mehrfach gegeben. Finsternis ist der Moment, wo Gott Gericht übt. Als das Volk Israel in Ägypten war und Gott viele Plagen gesandt hat, damit der Pharao merken sollte, ich muss dieses Volk loslassen. Die 9. Plage, da heißt es, da sprach der Herr zu Mose, recke deine Hand gen Himmel, dass eine solche Finsternis werde in Ägyptenland, dass man sie greifen kann. Und Mose reckte seine Hand gen Himmel, da ward eine so dicke Finsternis in ganz Ägypten lang 3 Tage lang, dass niemand den anderen sah noch weggehen konnte von dem Ort, wo er gerade war. 3 Tage lang. Das war eine Androhung von Gottes Gericht. Und das kommt in der Bibel an einigen Stellen vor. Dann, wenn es finster wird, kommt das Gericht Gottes. Das ist ein Bild für den Gott, der über die Sünde Gericht hält. Was für ein Gericht findet hier denn eigentlich statt? Muss man sich ja fragen. Was für ein Gericht findet statt? Jesus schreit hier nicht, meine Hände oder meine Füße. Hätten wir alle verstanden, oder? Da war er angenagelt ans Kreuz. Er schreit auch nicht, Mama, Mama, Mama. Hätten wir vielleicht gemacht, wenn wir am Kreuz hängen. Er schreit, mein Gott, mein Gott. Das ist die Sprache der Vertrautheit. Wenn ich von meine Esther spreche, dann wisst ihr alle, wen ich meine, oder? Nicht irgendeine Esther, sondern meine Esther. Jetzt ist es so, dass meine Frau und ich, wir haben beide eine Schwester, die heißen beide Hannah. Also meine Schwester heißt Hannah und Esthers Schwester heißt auch Hannah. Wenn wir beide uns unterhalten über die beiden, dann frage ich immer, ist es meine Hannah oder deine Hannah? Das spricht von Vertrautheit, ja. Wenn Esther sagt, meine Hannah, dann weiß ich, ist es Hannah, die ihr kennt, die da hinten sitzt. Meine Schwester ist gerade heute nicht da, aber ihr versteht, was damit gemeint ist. Wenn jemand mein und das, dieses Wort so ausdrückt, das spricht von Vertrautheit. In der Bibel durften die Menschen, die zu Gott eine persönliche Beziehung hatten, die durften sagen, mein Gott. Das hatte Gott auch gesagt. Ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Da spürt man Gottes Herzschlag. Ein Gott, der gerne mit seinen geliebten Menschen Gemeinschaft haben möchte. Ich möchte euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das ist der Herzschlag Gottes. Und Jesus erlebt eine Finsternis in diesem Moment, die er nicht gekannt hat. Das, was die Sünde angerichtet hat in der Menschheit, all die bösen Taten, das Getrenntsein von Gott, erlebt Jesus existenziell in diesen 3 Stunden. Etwas, was es vorher nie gegeben hatte, in Ewigkeit nicht gegeben hatte. Der dreieinige Gott, immer in der Verbindung zueinander, verbunden durch Liebe, Vater, Sohn, Heiliger Geist, immer in Liebe verbunden. Und in diesem Moment hat Jesus die ewige Beziehung zu seinem Vater verloren. Sie kommt hier zu einem Ende. Diese Liebe verliert Jesus hier. Und er erlebt hier das Gericht, das ich und du, das wir eigentlich verdient hätten. Ewige Gottesferne. Getrennt sein von Gott. Das macht Christus hier durch. Das, was wir eigentlich verdient hätten als Menschen, jede Sünde, die wir getan haben, trennt den Menschen von Gott. Das Existenzielle von Gott weg sein, erlebt Jesus hier stellvertretend für die gesamte Menschheit in diesen 3 Stunden persönlich durch. Das ist Finsternis. 3 Stunden lang. Was Finsternis mit einem Menschen machen kann, ist unglaublich. Rein physische Finsternis. Der britische Forscher Ernst Shackleton, der ist 1914 zu einer Antarktis-Spedition aufgebrochen. Und der ist 1914 dann in diesem Eis irgendwie feststecken geblieben, das Schiff ist kaputt gegangen und die haben dort die Polarnacht erlebt, mehrere Monate lang. Und viele Biografen berichten, dass unter all den Strapazen, die sie durchmachten, die allerschlimmste die Dunkelheit war. Dort am Südpol wird es monatelang nicht hell. Permanente Dunkelheit. Von Ende Mai bis Juli. Nur Nacht. Nur Finsternis. Du siehst die Hand vor deinen Augen nicht. Eine andere Situation, an die ich mich erinnerte, als ich das vorbereitet hatte, war, ich bin als Student, habe ich in der Nähe von Berlin studiert und bin in das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen mal gegangen, in Berlin. Dort gibt es einen Raum, der mit dickem Gummi ausgehöhlt ist, der keine Ecken hat. Da gibt es einen Raum, das ist eine Kamera Silenz, das ist ein schweigender Raum, das ist eine Foltermethode, die so furchtbar ist, dass man Menschen in so einen Raum hineinsteckt, man tut ihnen nichts. Man steckt sie nur in diesen Raum rein. Du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Es ist pickschwarze Nacht um dich herum. Und diese Wände, die absorbieren den Schall. Du kannst rufen, sofort verschluckt es deine eigenen Worte. In diesem Raum gibt es keine Heizung, keine Toilette, kein Wasser, keinen Abfluss, keine Pritsche, keinen Rufknopf. Du kannst nichts machen. Man nennt das auch weiße Folter, weil man den Menschen nichts antut. Du siehst den Menschen äußerlich nichts an. Aber die Menschen verrecken. Weil sie total die Orientierung verlieren. Wochenlang in so einem Raum zu sein, zerstört die kompetentesten Staatsgegner. Sie werden körperlich und psychisch zerbrochen. Das haben auch experimentelle Untersuchungen dann belegt, dass physisch und psychisch Menschen zerstört werden durch diese Situation. Physisch tritt allmählich Zerstörung der sogenannten vegetativen Funktionen ein, was unter anderem krankhafte Veränderungen bezüglich des Schlaf- und Nahrungsaufnahme- und Urinbedürfnisses mit sich bringt, Kopfschmerzen und Gewichtsverlust zur Folge hat. Psychisch ist es so, dass eine emotionale Instabilität einsetzt und Desorientierung, Konzentrationsschwäche, Gedankenflucht und schlechtes Erinnerungsvermögen sowie Sprach- und Verständnisdefizit setzt ein bei solchen Menschen. Schweigender Raum, eine furchtbare Foltermethode. Man weiß buchstäblich nicht mehr, wohin man gehen soll. Man weiß nicht mehr, wie man aussieht. Man verliert gewissermaßen seine Identität. Und diese physische Finsternis macht orientierungslos. Wie viel mehr die innere geistliche Finsternis, die Christus hier durchmacht, die wir Menschen durchmachen, wenn wir Jesus noch nicht kennengelernt haben, wenn wir Jesus noch nicht in unserem Leben haben, wenn wir uns von Gott abwenden, dem wahren Licht des Lebens, und etwas anderes zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Meine Karriere, meine Beziehung, meine Familien. Wohin schauen die Menschen denn, um Orientierung zu finden? Viele Menschen schauen auf ihre Karriere. Ich habe Karriere gemacht. Und dann? Wieder orientierungslos. Schaut euch die Promis doch teilweise an. Wie viele Menschen, die so erfolgreich sind und waren, die dann in irgendwelche Süchte sich fliehen, weil sie nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Die schauen auf ihr Konto und freuen sich für einen Moment, dass sie reich sind. Und dann sind sie wieder orientierungslos. Andere, die sich über ihre Familie definieren. Wieder andere, die sich über ihre Nationalität definieren. Ich bin Deutscher. Das macht mich aus. Für viele Leute offensichtlich ganz, ganz wichtig. Und dennoch orientierungslos. Diese Orientierungslosigkeit, diese geistliche Orientierungslosigkeit, wo unsere Seele nicht mehr weiß, wer wir sind, das hat Christus durchgemacht für uns, damit wir das nicht mehr durchmachen müssen. Jesus hat die völlige Finsternis der menschlichen Existenz durchlitten, damit die Menschen wie wir das nicht mehr brauchen. Und dann, als er das durchgehalten hat, als er 3 Stunden lang das durchgehalten hat, dann hat er gerufen, es ist vollbracht. Das wird uns im Johannesevangelium berichtet. Markus berichtet es gar nicht. Es ist vollbracht. Das ist hier kein Verlassensschrei mehr. Das ist der Siegesschrei. Die Hölle ist zugefroren. Das sind Worte der Gewissheit. Jetzt hat der Tod besiegt. Jetzt hat er den Tod besiegt. Jetzt sind die Pforten der Hölle niedergerissen. Es ist vollbracht. Der Grund, warum Jesus auf diese Erde gekommen war, der hat sich jetzt in diesem Moment erfüllt. Der Moment von Bethlehem findet sein Ziel um 15 Uhr am Karfreitag. Es ist vollbracht. Er hat unsere Stelle eingenommen. Die Liebe hat gesiegt. Seitdem Jesus die Zeit in der Finsternis vollbracht hat, brennt für uns für immer das Licht. Das gibt uns Orientierung. Es zeigt uns, wer wir sind, dass Gott durchgehalten hat, dass Gott alle meine Schuld, alle meine Sünde auf sich genommen hat, dass er mir eine neue Existenz schenkt und dass er mir zuruft, vom Kreuz her, ich liebe dich, ich habe es durchgehalten, es ist vollbracht. Eine neue Identität. Seitdem Jesus die Zeit in der Finsternis vollbracht hat, brennt für uns für immer das Licht. Wir haben Hoffnung, dass selbst die letzte große Mauer des Lebens, der Tod, für uns nur ein Übergang ist in ein neues Leben. Es gibt eine Liebe, von der wir nie wieder getrennt werden können. Und das waren eben diese 3 Stunden Finsternis. Das war das, was in diesen 3 Stunden Finsternis passiert ist. Und das Geniale, was im Markus-Evangelium dann folgt, das möchte ich noch ganz kurz mit euch anschauen. Im letzten Punkt. Willkommen zu Hause. Der Vorhang zerreißt. Und jetzt denken Menschen wie wir, ja, wir haben mehrere Vorhänge hier. Wenn da einer kaputt geht, könnte ja passieren. Ist nicht so schlimm. Aber hier steht der Vorhang im Tempel. Im Tempel gab es einen Vorhang. Der war echt wichtig. Das war auch nicht so ein dünner, sondern ein richtig dicker Vorhang. Der hat das Heiligste vom Allerheiligsten getrennt. Und das war ein deutliches Zeichen für die Trennung zwischen Gott und Menschen. Und dieser Vorhang, der wird von oben nach unten zerrissen. Da hat nicht jemand gewagt, von unten mal irgendwie einen Faden rauszuziehen, sondern von oben nach unten ist er zerrissen. Was deutlich macht, die Trennung zwischen Gott und Menschen ist für immer vorbei. Durch das, was gerade geschehen ist, dürfen die Menschen wieder kommen. Früher durften es nur der heiligste Mann aus dem heiligsten Volk durfte einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes kommen, durfte einmal den Vorhang beiseite schieben, durfte in die Gegenwart Gottes kommen, durfte Gott Opfer darbringen, durfte ihn anbeten. Einmal im Jahr der heiligste Mann aus dem heiligsten Volk. Und diese Trennung besteht nicht mehr. Das ist die frohe Botschaft. Und der erste Mensch, der das begreift, ist der Hauptmann von dem Himmelrichtungskommando. Der Mann, der die Geißelung von Jesus befehligt hatte, der dabei war, als Jesus geschlagen worden ist, der ihn die Dornenkrone vielleicht auf den Kopf gesetzt hat, der dabei stand, als sie Jesus ans Kreuz genagelt haben. Und der Jesus hört, wie er betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was muss dieser Mann gedacht haben? Alle anderen Menschen, die er auch hingerichtet hat, haben ihn verflucht, haben gesagt: Du blöder Drecksack. Oder was weiß ich, was man so einem Henker dann vielleicht noch als letztes mitgeben möchte. Aber garantiert nicht: Vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in dem Moment, wo Jesus stirbt, begreift er auf einmal: Dieser war wirklich Gottes Sohn. Und ist der Erste, der gewissermaßen in die Gegenwart Gottes hineinkommt und erkennt: Das war Gott. Das war für mich. Das ist die frohe Botschaft. Alle Leute hätten diesen skrupellosen Killer abgehakt und hätten gesagt: Komm her, geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Das ist nicht ein Heiliger. Das ist nicht irgendwie ein gottesfürchtiger Mann. Aus der Sicht der Juden war er ein Abschaum. Von allen Juden war er gehasst. Römer hatten die Leute gehasst. Wenn du dich für einen halbwegs anständigen Menschen hältst, aber noch Finsternis in deinem Leben ist, dann lass dich von diesem Menschen ermutigen. Wenn er kommen darf, wenn er der Erste sein durfte, der kommen durfte, dann darfst du auch kommen. Und wenn du dich für den Allerletzten hältst, garantiert nicht in die Gegenwart Gottes kommen darfst, so denkst du von dir, dann lass dich ermutigen von diesem Römer, von diesem Henker, der Erste war, der Neubekehrte war in der ersten, nach dem Kreuz. Nachdem das Jesus am Kreuz gestorben ist, war er der Erste, der Jesus anerkannt hat als Sohn Gottes, was ihn lebendig gemacht hat in den Augen Gottes. Wer Christus als den Sohn Gottes bekennt, wer an ihn glaubt, der soll ewiges Leben haben, sagt die Bibel. Wer umkehrt von seinen Wegen und an Christus glaubt, an das Kreuz, was am Kreuz geschehen ist, willst du in die Gegenwart Gottes kommen? Willst du auch im Licht Gottes leben? Das ist die Frage, die diese Geschichte, die hier an Karfreitag beschrieben wird von Markus, uns entgegenschreit. Willst du auch kommen? Es steht nichts mehr dir im Weg. Komm, die Finsternis ist vorbei, für immer. Und eventuell leidest du persönlich gerade an irgendwelchen schwierigen Situationen, wo du denkst: Oh, das ist jetzt sicherlich eine Strafe von Gott. Viel Leid ist in deinem Leben vielleicht. Und das mag dir vielleicht sogar sinnlos vorkommen. Und nach Karfreitag gibt es ja auch noch diesen einen schrecklichen Tag, diesen Samstag. Vor uns liegt dieser Samstag. Damals ein ganz, ganz schrecklicher Tag. Die Ereignisse von heute noch in den Knochen, die zerplatzten Träume, die Hoffnung. Das ist der erste Tag nach der Krebsdiagnose. Das ist der Tag, nachdem der Ehepartner gegangen ist und damit das Leben und die Zukunft und die Hoffnung. Das ist der Tag nach dem 11. September. Das ist der Tag nach dem Flugzeugabsturz. Es ist der Tag, der einem so finster vorkommt, dass es keinen Hoffnungsschimmer mehr gibt. Aber eins sagt uns das Kreuz, was es definitiv nicht ist. Es kann nicht sein, dass Gott dich nicht mehr liebt. Es kann nicht sein, dass Gott keinen Plan mehr für dich hat. Und es kann nicht sein, dass Gott dich verlassen hat. Weil Jesus für dich, wenn du an Jesus glaubst, die Sünde bezahlt hat und die Verlassenheit auf sich genommen hat, damit du nie wieder von Gott verlassen sein musst. Der Kreuz ist der Beweis, dass er dich liebt und dass er versteht, was Leiden ist. Und es zeigt, dass Gott auch da im Leben am Wirken ist, wo das, was dir scheinbar sinnlos erscheint, passiert. Selbst da kann Gott noch wirken. Wir können nachher lesen, in dem Moment, wo Christus gestorben ist, ging er hinab in das Reich des Todes und hat dort den Toten die frohe Botschaft verkündigt. Können wir im 1. Petrusbrief nachlesen. Ich schließe mit einem Satz, den ich von Tim Keller gelesen habe. Sein Tod heißt kein Tod für uns. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Und das an Karfreitag. Und ich möchte euch einladen, dass wir in einer kurzen Phase so nochmal Jesus anbeten, dass wir uns innerlich auf ihn ausrichten, dass wir dazu aufstehen. Wir werden noch ein Lied singen gleich. Bitte steht doch auf zum Gebet. Jesus, von ganzem Herzen danken wir dir dafür, dass du die Finsternis auf dich genommen hast. Wir beten dich an, du Sohn Gottes. Danke, dass du das möglich gemacht hast. Und egal, was uns im Moment widerfährt, wenn wir zu dir gehören, wenn du das für uns durchgemacht hast und wir das für uns angenommen haben, dann dürfen wir sicher sein, dass du uns ewig liebst und dass nichts mehr uns vom Vater trennen kann. Und ich möchte fragen, wenn jemand hier ist, der sagt, ich bin mit Jesus noch nicht in Verbindung, ich habe das für mich noch nicht angenommen, möchte das aber jetzt tun, dann darfst du es durch ein kurzes Handzeichen deutlich machen. Wir behalten einfach die Augen geschlossen. Es kann sehr Persönliches für dich sein, wenn du sagst, ich möchte jetzt heute ein Gebet sprechen gleich. Ich möchte das für mich in Anspruch nehmen, dass Jesus für mich gestorben ist. Dann darfst du das durch ein Handzeichen andeuten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir auf dich schauen dürfen und ich bete, dass du uns, in diejenigen, die wir mit dir verbunden sind, dass du uns aussendest in die Welt hinein, dass viele Menschen davon noch hören können, dass die Finsternis vorbei ist. Ich bete, dass du uns aussendest als Boten deiner frohen Botschaft, dass Golgatha erfolgreich war. Dein Tod heißt kein Tod für uns, Jesus. Amen.